Dr. Gerd Kommer, haben Sie gerade ein Buch, was Sie ständig in der Hand haben oder was Sie auch immer lesen? Also vielleicht auch fiktional oder ist das eher Sachbuch?
Ja, ich lese sehr gerne Romane von Paul Heyse, dem berühmten Münchner Nobelpreisträger für Literatur, der erste deutsche Literatur-Nobelpreisträger. Von dem gibt es 180 Novellen. Ich bin jetzt gerade auf der Zielgerade und dabei, die letzten 10 zu lesen.
Wunderschön. Und mehr von auch dem Autoren Dr. Gerd Kommer erfahrt ihr jetzt. Der Mann lebt mittlerweile in München, hat aber auch Stationen in Südafrika und in Großbritannien hinter sich. Und wenn ihr neugierig seid, dann hört ihr jetzt mehr davon. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills. Bücher.
Campus Beats. Und hier bei Campus Beats hört ihr natürlich die Tipps für euer Business. Allerdings gibt es auch so Folgen, die sind dann doch ganz besonders und ganz persönlich. Und das ist genau solch eine Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Andrea Peters und mein Gast heute, ihr habt schon im Pre-Intro gehört, ist Dr. Gerd Kommer. Herr Kommer, schön, dass Sie da sind.
Freut mich auch sehr, Frau Peters.
Sie sind Finanzexperte und haben schon etliche Bücher geschrieben. Sein jüngstes Buch, erschienen 2024 in der mittlerweile 6. Auflage, heißt Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger. Und vielleicht bist du da draußen nicht unbedingt ein fortgeschrittener Privatanleger, aber ich kann dir garantieren, du wirst in dieser Folge definitiv viele Tipps auch mitnehmen können. Auch zum Thema, sind ETFs vielleicht das Sparbuch der Zukunft? Oder du wirst ein bisschen auch Gerd Kommer privat kennenlernen. Und Dr. Gerd Kommer, wie war das für Sie, dieses Buch nochmal anzupacken jetzt mit über 550 Seiten? Das ist ja auch nicht mal eben so getan, oder?
Nee, das ist es wirklich nicht. Und es ist ja auch eine vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage, die 6. Auflage nach 22 Jahren. Denn die erste Auflage erschien 2002. Und dieses Buch, das ist, wenn ich so sagen darf, mein Lieblingskind, mein Lieblingsbuch. Ich habe ja noch, glaube ich, 6 andere, die sozusagen im Druck sind. Und dieses Spezielle, das hat sich halt so im Laufe dieser über 20 Jahre dann von einem einfacheren Buch in ein immer anspruchsvolleres, aber jetzt bitte nicht als akademisches Fachbuch missverstehen, das ist es nicht. Jeder Mensch, der ein bisschen Kenntnisse hat zum Finanzmarkt und auch mal bereit ist, irgendeinen Begriff nachzugoogeln oder sowas, kann das lesen und verstehen. Und einfachere Bücher, auch kürzere, gibt es ja von mir auch zum Thema ETF und Geldanlegen, Vermögensbildung und so weiter im Campus Verlag. Aber dieses eine ist eben mein Lieblingskind, wenn man so will. Da steckt am allermeisten Herzblut mit drin und diese Überarbeitung, die ist auch wirklich nochmal sehr ambitioniert gewesen und nicht einfach nur jetzt Update und ein paar Tabellen.
Das liest sich auch genauso. Ne? Also es gibt so Neuauflagen, wo ich mir denke, ja, kann man machen oder musste man machen, weil sich bestimmte politische Weltlagen oder so verändert haben. Aber bei diesem Buch habe ich auch gemerkt, das bleibt auch für mich immer wieder Nachschlagewerk. Also bei diesen Fehlern auch in Anlagetechniken oder so, die Sie immer auch anhand von Beispielen nochmal beschreiben, wird mir vieles auch sehr deutlich gemacht nochmal. Wir müssen aber, glaube ich, Zuhörerinnen und Zuhörer direkt mal am Anfang auch mitnehmen. ETFs, Exchange-Traded Funds, sind es wirklich die Sparbücher der Zukunft? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, diese Formulierung ist gar nicht falsch. Also der ETF wird das Sparbuch der Zukunft für viele Menschen weltweit. Fußnote nicht so sehr in Deutschland. Ist der ETF oder ETFs schon das Sparbuch der Zukunft? Mit anderen Worten, wir alle haben schon 1000-mal gehört, dass die staatliche Rentenversicherung es nicht mehr richten wird. Ne? Also jeder von uns, der noch nicht in der Rente ist, muss, wenn er oder sie seinen Lebensstandard unverändert halten möchte, den er oder sie kurz vor Eintritt in den Ruhestand gewohnt ist, dann muss noch irgendeine andere Form von privater Vermögensvorsorge neben der Rente da sein. Das kann selbstgenutzte Wohnimmobilie sein, das kann theoretisch auch eine kapitalbildende Lebensversicherung sein. Oder das kann eben ein Wertpapierdepot sein, ein Aktien- oder Anleihendepot oder ein ETF-Depot. Und ETFs sind von all diesen Alternativen, die es da gibt, einfach für breite Bevölkerungsschichten die klügste und beste und einfachste Form, Vermögen zu bilden und auch Vermögen zu, vorhandenes Vermögen zu schützen und zu bewahren. Weil die zugrunde liegende Anlageform, nämlich Aktien, nun mal die rentabelste Anlageform überhaupt sind, auch rentabler als Immobilien. Und durch den ETF-Mantel, wenn man das mal so formulieren möchte, wird das Ganze halt sehr einfach für normale Menschen, normale Privatanleger, die nicht Stunden jeden Tag oder jede Woche im Internet rumsurfen, auf Finanzportalen Aktienanalyse betreiben, sondern eben auch noch ein normales, privates Leben haben, das
Ja.
sie zu führen gedenken.
Ich war vorgestern mit einer guten Freundin von mir spazieren und ich wusste ja schon, dass wir uns heute treffen, dass wir eben dieses Interview führen. Und ich sagte auch, dass ich total begeistert bin von meinem ETF-Depot und so weiter. Und dann sagte sie, ja, aber ganz ehrlich, Andrea, wenn das ja so toll ist, warum machen es denn dann nicht alle? Also, und wenn es alle machen würden, würde dieses System überhaupt noch funktionieren? Und sie haben eben gesagt, weltweit gesehen hat der ETF schon auch den Alltag vielleicht erreicht vieler Menschen. Nur in Deutschland sind wir so ein paar, verzeihen Sie die Vokabel, so ein paar kleine Schisser.
Ja, das ist lustig ausgedrückt, aber leider auch wahr. In Deutschland sind wir generell Menschen, die mit dem Kapitalmarkt, also der Börse salopp gesagt, fremdeln. Ne? Das ist ganz anders in den USA oder in den angelsächsischen Ländern. Ich habe in den USA ein paar Jahre gelebt, in Großbritannien 10 Jahre, in Südafrika 4 Jahre und so weiter. Und die Menschen dort haben nicht diese, sozusagen diese Aversion, dieses Fremdeln der Börse gegenüber, so nach dem Motto, ja, die Börse und Aktien, das ist ja Casino, oder kapitalistisches Casino und so weiter. Also überhaupt nicht. Und wenn Sie einen Amerikaner fragen, was ist die sicherste Geldanlage der Welt, dann wird er ob er arm ist oder reich oder einen Universitätsabschluss hat oder nur einen einfachen Schulabschluss, dann wird er sagen, amerikanische Staatsanleihen. Der sagt nicht Bankguthaben.
Genau, wohlgemerkt, wir müssen jetzt einen kurzen Zeitbezug hier nämlich anbringen. Wir sind noch vor der Wahl am 5.11.2024, also vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Nur just saying. Aber wenn es denn so einfach und so gut und so toll ist, warum machen es dann nicht alle, Herr Dr. Kommer? Haben Sie da schon mal eine Idee, wieso das so ist?
Ja, also das ist einmal in Deutschland jedenfalls, dieses Fremdeln mit der Börse. Dann ist es das in Deutschland, und da sind wir wahrscheinlich eins der ganz wenigen, wenn nicht sogar das einzige Land auf diesem Planeten unter 200 Staaten, in dem jahrzehntelang, also buchstäblich 50 Jahre lang vom Zweiten Weltkrieg bis ungefähr 2000, 2010, die Devise war von Politik und Medien jeden Tag neu verbreitet, die gesetzliche Rente reicht. Wenn du nichts anderes hast, also du bist Mieter und hast wirklich nichts anderes, du hast auch nichts auf dem Bankkonto, aber du hast dein ganzes, mehr oder weniger ganzes Arbeitnehmerleben in die gesetzliche Rente eingezahlt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und das war in Großbritannien, das müssen Sie mir glauben, also ich habe lang genug in anderen Ländern gelebt und auch in die dortige Rentensysteme eingezahlt. Und ich kenne mich, glaube ich, generell noch ein bisschen darüber hinaus mit diesem Thema aus. In anderen Ländern war die gesetzliche Rente nie die Vollkaskoversorgung und auch nicht als solche gedacht, nicht vom Staat und auch von niemandem als solche verstanden, sondern es war immer ein Unterstützungs- und Fallback Mechanismus, also sozusagen das eine Sicherheitsnetz vor der Sozialhilfe, wenn man so will. So ist das in Großbritannien gesehen, wird das gesehen, ne? Deswegen haben die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, nicht nur die Angelsachsen, auch die Spanier, die Italiener haben immer gesagt, okay, ja gut, ich habe ein bisschen eine gesetzliche Rentenversicherung, aber ich muss noch was anderes tun.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, als dann das erste Mal der demografische Wandel so wirklich nach oben ploppte, ne? Für einige dann total neu. Und der demografische Wandel und auch, dass das Rentensystem eben so ist, wie es ist und es auch bestimmte Gründe hat und die Politik ja nicht das Rentensystem innerhalb von 4 Jahren umkrempeln könnte. Und das ist ja nun mal eine Legislaturperiode. Das heißt, wer packt das überhaupt an, ne? Das sind so alle Dinge, die dahinter stecken.
Beat on repeat.
Aber Herr Dr. Kommer, würden Sie denn sagen, weil Sie gerade auch noch mal Großbritannien und USA und Südafrika angesprochen haben, dass Sie bestimmte Dinge dort vermissen oder kennengelernt haben, die Sie mitbringen, vielleicht aus Ihrer Expertise, aber vielleicht auch ganz persönlich, so privat?
Ja, ein Thema ist sicherlich, was in diesen angelsächsischen Ländern der Fall ist, ganz stark präsent ist im Alltag und in der Kultur, ist dieses: Ich verlasse mich nicht unbedingt auf den Staat. Ja, Papa Staat wird es nicht unbedingt für mich richten. Und deswegen muss ich selber aktiv werden, muss ich Eigeninitiative entwickeln. Das ist in diesen Kulturen schon deutlich stärker ausgeprägt. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass in Deutschland jetzt da auch ein gewisser Wandel eingesetzt hat, aber solche Dinge brauchen halt ihre Zeit. Und Sie haben die Politiker angesprochen, die trauen sich alle nicht, weil sie wiedergewählt werden wollen, so ganz deutlich die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist halt, die gesetzliche Rente wird es nicht tun und oder wird nicht reichen für die jüngeren Generationen. Und deswegen müssen wir alle irgendwas selber machen. Und da sind wir eben wieder bei den ETFs gelandet. Die sind für die allermeisten Menschen die beste Alternative oder die beste Ergänzung zu dieser gesetzlichen Rentenversicherung. Und die beiden primären Alternativen, die in der Vergangenheit genutzt wurden, nämlich das verzinsliche Bankguthaben. Na, früher hat man gesagt Sparbuch, heute eher Tagesgeld oder Festgeld. Und zweitens die kapitalbildende Lebensversicherung. Die beiden Produkte werden es eben nicht mehr sein, weil sie die Rendite nicht bringen, die notwendig ist.
Also ich kann euch nur empfehlen, da draußen souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger. Auch ich habe es verstanden. Und damit möchte ich mich nicht kleinreden oder so. Aber das sind einfach, ich bin einfach keine Finanzexpertin, ja. Und dennoch konnte ich viel von diesem Buch auch mitnehmen und vielleicht auch mal spielerisch ein Depot angehen. Ja, das kann ich nur empfehlen, dass ihr das auch mal macht. Herr Dr. Kommer, wenn Sie so Ihre Thesen auch vertreten und so weiter, sind Sie da in der Branche ein Exot? Stimmen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen zu oder herrschen da große Diskussionen? Wie kann ich mir das vorstellen auf so einer Fachtagung oder so oder auf einem Event?
Also im Grunde genommen schon ein bisschen ein Exot, denn von den rund 500 sogenannten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland, also unabhängig bedeutet unabhängig von einer Bank oder einem Versicherungskonzern, von diesen 500 Firmen, zu denen man gehen kann, wenn man sein Geld nicht im Do-it-yourself-Modus anlegen möchte, da sind wir schon ein gewisser Exot, weil in den anderen 499 sozusagen immer noch ein bisschen die alte Welt präsent ist mit aktiv gemanagten Fonds, sehr teuren Fonds, die auf lange Sicht schlechtere Renditen produzieren und Provisionen, Kommissionen, die teilweise hinter dem Rücken der Kunden verdient werden, also die von den Produktherstellern, Fondsgesellschaften oder Lebensversicherungsfirmen an den Vermögensverwalter, wie gesagt, hinter dem Rücken des Kunden gezahlt werden dafür, dass der Vermögensverwalter halt das Produkt des jeweiligen Produktherstellers in das Depot des Kunden legt. Und das ist alles halt ein bisschen unschön. Wir machen das nicht. Und es wird auch in meinen Büchern diese Interessenskonflikte und diese ganze, sag mal, unschöne Seite der Geldanlagebranche, Vermögensbildungsbranche, die wird da auch thematisiert. Und ich kann nur sagen, dass zu wissen und sich da ein bisschen auszukennen, wie die Verhältnisse da sind in dieser Branche, das ist auch ein ganz entscheidendes Element auf dem Weg zur erfolgreichen Vermögensbildung, zum erfolgreichen Vermögensaufbau, dass man also so ein klein bisschen die schmutzigen Tricks der Branche auch erkennt.
Die digitale Version Ihres Buches, die habe ich ja auch immer vorliegen vom Campus Verlag. Und wenn ich danach ganz hinten blätter, da ist dann ein Foto von Ihnen abgebildet und dann auch über den Autor. Und was da aber zum Beispiel nicht steht, ist, Herr Kommer, dass Sie sehr gerne Fahrrad fahren und unter anderem Salsa tanzen. Zwei Dinge, die ich auch, ja, sehr viel mache. Also 50% arbeite ich und 50% bin ich auf dem Wasser, auf der Tanzfläche und mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, wie sind Sie zum Tanzen gekommen und ist das so für Sie der Ausgleich auch? Für mich ist es das absolut.
Ja, Ausgleich auf jeden Fall. Also zum Tanzen gekommen bin ich durch Eifersucht. Bin ja auch ein fortgeschrittenes Alterssemester, aber vor vielen, vielen Jahren, meine damalige Freundin, wir waren noch Studenten, wir beide oder Studentinnen, die war sozusagen eine Turniertänzerin, sehr, sehr fortgeschrittene Turniertänzerin. Und jeden Samstagabend kam ihr Ex-Boyfriend zu uns in die Wohnung und holte sie ab zum Tanzen. Und das
Ah,
fuchste mich
das zieht.
ungemein.
Ja.
Ja, und das war sozusagen der Ausgangspunkt für mich, dass ich selber auch tanzen lernen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. War ein holpriger Weg, aber hat dann irgendwann geklappt, weil ich einfach selber auch tanzen wollte und letzten Endes den Wettbewerber da verdrängen wollte. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Am Anfang war es Eifersucht, aber später wurde es Freude an der Sache. Und seitdem tanze ich, also seit mehreren Jahrzehnten und unter anderem eben auch Salsa wie Sie. Das ist ein genialer, sehr lebensbejahender Tanz und man.
Und findet überall auch Anschluss, ne? Und lernt Menschen aus der ganzen Welt kennen, also gerade so aus Kuba oder Brasilien und dann deren Lebensgeschichten. Manchmal Medizinerinnen und Mediziner, die da abgehen auf der Tanzfläche, wo man denkt, was? Du arbeitest sonst im Labor, sieht man dir gar nicht an. Bekommen Sie so ein Feedback auch?
Absolut. Und sie, also tanzen generell, nicht nur Salsa, hat eben den Vorteil, man bewegt sich, es ist alles zu Musik, und man lernt auch noch unheimlich häufig interessante Menschen kennen. Also das ist anders als jetzt vielleicht, ich weiß nicht was, Joggen
Mm, absolut.
oder Skifahren, ne? Und sind die wirklich positiven Seiten von Tanzen und
Ja, und ich finde auch, als Mensch können wir davon ganz viel lernen. Also mehr über die Mimik und Gestik hinaus müssen wir auch die Zeichen des anderen verstehen, ne, müssen die Musik noch dabei hören. Was heißt, wir müssen, wir möchten das ja. Hat Ihnen das vielleicht auch geholfen, in Ihrer Finanzarbeit einfach noch so ein bisschen Ticken mehr ein Gespür für Menschen zu bekommen?
durchaus, also erfolgreich als Unternehmer, als Finanzunternehmer zu sein und Mandanten zu betreuen, bedeutet, dass man mit Menschen gut umgehen kann, dass man sie versteht, dass man die Signale sieht, die jemand jenseits auch von Verbalisierung zum Ausdruck bringt und so weiter. Und da kann man über das Tanzen unglaublich viel lernen, weil eben die Sprache da nicht im Vordergrund steht und jeder so seine unterschiedlichen Voraussetzungen und Ziele hat und so weiter. Und das lehrt einen unglaublich viel, also wie man da trotzdem gut zusammenkommen kann und Freude haben kann.
Sie leben in München, da liegt es auch nahe, dass Sie mal häufiger in den Bergen sind, Skifahren oder auch Fahrradfahren. Was bedeutet Ihnen das Fahrradfahren und das Skifahren? Ist das so ein Stück Freiheitsgefühl oder auch Risikobereitschaft, was es ja im Finanzwesen auch viel gibt oder weniger?
Beides eigentlich. Also Fahrradfahren ist natürlich erstmal eine unglaublich gesunde Angelegenheit. Und man kann es noch damit verbinden, von A nach B zu kommen. Ich radel jeden Morgen ins Büro oder jedenfalls an den Tagen, in denen ich kein Homeoffice mache. Das sind nur 2 Kilometer. Ich habe meinen kleinen Hund im Rucksack.
Ach, süß.
Ist ein kleiner Windhund, läuft dann die Strecke abends. Da fahren wir dann durch den Englischen Garten zu Fuß. Da rennt sie neben mir her und das machen wir fast jeden Tag, 3, 4 Mal die Woche jedenfalls. Und ich gehe auch sonst sehr viel radeln mit Freunden, mit meiner Freundin, auch teilweise Radtouren. Das kann man natürlich in der Umgebung von München toll machen.
Ja. Haben Sie denn dann, wenn Sie so Radfahren, also lassen Sie auch die Gedanken zu Ihren Büchern schweifen oder zum Schreiben? Ich meine, Sie sind studierter Germanist. Kommt der manchmal doch noch so durch und Sie sagen, nee, ich muss eigentlich noch 10 Bücher in meine Radtasche packen?
Ja, ich habe immer was zu lesen dabei, ob auf dem Kindle oder auch als physisches Buch im Rucksack und so weiter. Also das ist sowieso gegeben. Ich nutze auch eine Menge oder höre auch viele Audiobücher. Die hat man auf dem Telefon, also die sind immer mit dabei. Und beim Radfahren ist es allerdings so, dass ich während des Radfahrens, ob jetzt sozusagen beruflich bedingt auf dem Weg ins Büro oder auch in der Freizeit, da höre ich lieber nichts, weil es mir wichtig ist, einfach erstens mal die Umwelt wahrzunehmen und die da nicht auszublocken und auszublenden. Und zum Zweiten, weil man beim Radfahren wunderbar seine Gedanken schweifen lassen kann, also nachdenken kann und auch das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, mal einen interessanten Gedanken zu einem Buch zu haben. Ich ziehe dann meistens mein kleines Notizbuch raus, steige auch durchaus ab vom
Ach.
Fahrrad und schreibe auf, ach hier, notabene, also das irgendwo in dem und dem Abschnitt oder sowas berücksichtigen. Und das ist so eine Schreibtechnik von mir, die werden vielleicht andere Autoren auch haben, dass ich nicht mich für ein neues Buch oder eine Neuauflage einmal hinsetze, einen Monat lang und das dann runterschreibe, sondern mir eigentlich im Laufe der Zeit eigentlich kontinuierlich Gedanken mache und das dann irgendwo festhalte. Und das bedeutet, dass so ein Buch eigentlich immer Work in Progress ist, ne?
Schön, auch im Sattel, das ist ja toll zu hören. Super. Und das Buch heißt Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Und damit das Buch auf die Bahn kommt, ja, oder in das Bücherregal, aber ich wollte jetzt so schön das Radfahrbild irgendwie noch verbinden, war auch ein Lektor mit dabei. Und ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Ich habe natürlich den Patrick Ludwig auch mal gefragt, was er denn official zum Buch sagt. Hier ist er, Patrick Ludwig.
Offbeat. Nachdem Herr Kommer und ich nun bereits bei ein paar Neuauflagen seiner Bücher zusammengearbeitet haben, war ich erst einmal recht entspannt, als Herr Kommer mir das überarbeitete Manuskript mit dem Hinweis zuschickte, es sei etwas länger geworden als das der Vorgängerauflage. Bei den vorangegangenen Nachauflagen kamen meist rund 20 Seiten hinzu, das ist in der Regel unkritisch und nur logisch. Als ich das Manuskript dann öffnete und mein PC hörbar anfing zu arbeiten, wurde ich schon etwas unruhiger. Nach einiger Zeit hatte es mein Textverarbeitungsprogramm dann geschafft und die Zeichen waren gezählt. Da musste ich kurz schlucken. 1,2 Millionen Zeichen mit Leerzeichen, dazu Abbildungen. Grob überschlagen ergab das über 100 Seiten mehr Umfang gegenüber der Vorauflage. Der erste Impuls im Lektorat bei solchen Gelegenheiten ist immer derselbe. Kürzen. Rigoros. Das kann nicht alles wichtig sein. Blöderweise ist Herr Kommer kein Autor, der zu sinnloser Weitschweifigkeit neigt, wie sich auch diesmal wieder gezeigt hat. Die Inhalte waren wohl durchdacht, das Kürzungspotenzial marginal. Letztendlich blieb mir also nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass wir ein deutlich mehr als 500 Seiten umfassendes Buch bekommen werden. Herausgekommen sind 552 Seiten, die durchzuarbeiten sich allerdings wirklich lohnt. Denn es bleibt kaum eine Frage rund um die Geldanlage mit ETFs offen.
Ja, ich finde das lustig. Also Patrick Ludwig ist ein wunderbarer Mensch und ein sehr, sehr guter Lektor. Ja, wir hatten das Längenproblem, aber er hat es exzellent gelöst, sehr großzügig gelöst, mir gegenüber, wenn man so will. Ein Gedanke dabei oder ein Motiv dabei war, dass es im Campus Verlag von mir ja auch noch zwei, drei andere Investmentbücher gibt, die alle deutlich kürzer sind und auch technisch gesehen einfacher sind. Das kommt eben auch in der Buchlänge zum Ausdruck. Das haben wir ja mit meinen Büchern, meinem Campus Verlag. Das heißt also, wenn es jemand einfacher haben möchte, kürzer haben möchte, dann gibt es dafür ja bei mir auch ein Souverän Investieren Buch in der Souverän Investieren Buchreihe bei Campus. Und das, glaube ich, war mit einer der Gründe, warum der Patrick Ludwig dann auch mit mir zusammen bereit war, also auch dieses dicke Buch zu machen, obwohl es schon grenzwertig umfangreich ist.
Aber dennoch eine Investition, die ihr da draußen gerne machen könnt. Es lohnt sich wirklich. Also es ist ein Nachschlagewerk. Und die anderen Bücher natürlich auch, schafft sie euch ran. Ich kann euch sagen, das spart euch am Ende mehr Geld. Also Dr. Gerd Kommer, herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast hier waren in Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters. Und haben Sie am Ende vielleicht noch so einen ganz heißen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um Ängste vor dem Thema Geldanlagen abzubauen? Gibt's das so knackig, kurz und knackig?
Ja, da habe ich einen Tipp. Also einfach nicht mehr an der Seitenlinie stehen bleiben, sondern starten. Und dieses Starten ist vollkommen, also nahezu vollkommen risikolos. Es ist eigentlich risikolos. Warum sage ich das? Wenn er oder sie 20, 25 Euro im Monat im Wege eines ETF-Fondssparplans investiert, anlegt, dann kann das nicht risikoreich sein, ne? Also 20 Euro im Monat und nach 12 Monaten haben wir 240 Euro angelegt. Also von den absoluten Zahlen her kann das nicht risikoreich sein. Und wer das tut, wird lernen, was es bedeutet, in den globalen Aktienmarkt zu investieren, lernen fachlich, aber auch in Bezug auf die eigene Psyche, was das mit mir sozusagen macht und wie ich mich dabei fühle und so weiter. Und nebenbei wird eben der Grundstock für ein Vermögen, ein Nestegg im Englischen würde man so sagen, also eine Zusatzversorgung im Alter gelegt. Und später, wenn man sich dann ein bisschen besser auskennt und wohler fühlt noch bei dieser neuen Geschichte, dann kann man aufstocken und die 20 Euro auf 100 Euro auf 200 Euro, was immer
Ja.
man abzwacken kann und will, aufstocken.
Okay, also ich höre raus, die ersten Schritte einfach so machen mit den ETFs, wie ich das beim Salsa-Tanzen gemacht habe. Erst ja ein bisschen zugucken, ja, in Klammern das Buch einfach mal durchblättern und lesen. Und dann ist es vielleicht ein bisschen holprig, die ersten Schritte, aber am Ende macht es unglaublich Spaß und trägt zur Lebensfreude bei. Dankeschön, Dr. Gerd Kommann, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für diesen heißen Tipp noch.
Sehr gerne, Frau Peters.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.